Liebe Brüder und Schwestern, wir feiern Pfingsten, die Herabkunft des Heiligen Geistes. Wir haben es gehört in der ersten Lesung, was für eine erstaunliche Veränderung das bei den Aposteln hervorgerufen hat. Die saßen da, wussten eigentlich alles, der Herr ist auferstanden, er ist ihnen erschienen, und trotzdem hatten sie immer noch Angst. Und ihr Mund war wie verschlossen. Und der Herr hat sie gar nicht geschimpft deswegen. Er hat nicht gesagt, warum seid ihr denn nicht anders? Strengt euch doch mal an, ich habe es euch doch gesagt. Sondern er hat zu ihnen gesagt, geht und bleibt in der Stadt, bis ich schon bald den Heiligen Geist zu euch herabsenden werde. Und so sind sie da geblieben und haben gebetet um den Heiligen Geist, dass er kommt, dass er sie erfüllt. Und dann ist er gekommen und hat alles verändert. Und zwar von innen her. Freilich sichtbar wie in Feuerzungen für damals, aber doch von innen her hat er sie vollkommen verwandelt. Die Angst, ich weiß nicht, ob sie noch da war, sie hatte auf jeden Fall nicht mehr diese Autorität. Und sie sind hinausgegangen und haben erzählt, was ihnen auf der Seele brannte. Jesus, der mit uns ist und von dem Johannes der Evangelist sagt, Jesus ist gekommen, um uns mit dem Heiligen Geist zu taufen. Mit dem Heiligen Geist wird das Leben ganz anders. Und dann gibt es nur manche, die sagen, nun, den Heiligen Geist, ich kenne ihn nicht. Manche sagen auch, ich brauche ihn nicht. Und dieses Ich brauche ihn nicht ist ein ganz alter Gedanke in der Kirchengeschichte. Pelagius, so hieß er damals, hatte viele Anhänger. Der Pelagianismus ist nach ihm benannt, der eigentlich sagt, der Heilige Geist, das ist der für die, die es halt sonst nicht schaffen. Für die armen Schlucker, für die Loser. Pelagius ging sogar so weit, dass er sagt, eigentlich brauchen wir auch Jesus gar nicht. Die Erlösung von Jesus am Kreuz. Die brauchen wir nur, wenn wir es halt nicht selber schaffen. Und die Kirche hat mit Recht gesagt, was er sagt, das entspricht in keiner Weise dem, was Jesus uns lehrt. Das ist nicht Lehre der Kirche. Wie ist es also? Brauchen wir den Heiligen Geist? Sind wir die armen Schlucker? Vielleicht ein bisschen schon. Ohne den Heiligen Geist sind wir wirklich arm dran. Und wir erleben auch manchmal in uns so eine Armut, dass wir einfach den Eindruck haben, es geht nicht. Ich schaff's nicht. Die Aufgaben, die mir gestellt sind, die Beziehung zu jemandem in der Partnerschaft, auch zu den Kindern. Ich kann nicht lieben, wie ich sollte, wie ich wollte. Die Kraft geht mir aus. Und so kommen wir manchmal an eine innere Grenze und merken, der Atem fehlt. Atem auf Hebräisch, Ruach, ist dasselbe Wort, wie für den Heiligen Geist gebraucht wird. Im Buch Joel zum Beispiel. Der Geist Gottes wird über euch kommen. Und dieser Atem Gottes ist ein wunderschönes Bild. Ein Atem lässt uns leben. Gleichzeitig sehen wir ihn nicht so recht. Und wir atmen ein und aus. Und so ist dieser Ruach derjenige, der uns leben lässt. Und wir brauchen die Luft. Wenn ein Mensch sagen würde, ich brauche die Luft nicht, dann würden wir ihn auslachen. Und noch viel mehr brauchen wir den Geist Gottes. Wenn einer sagt, ich brauche den Geist Gottes nicht, dann hat er entweder nicht verstanden, wer der Geist Gottes ist, haben wir alle nicht so recht. Und wenn er es verstanden hat, dann könnte er genauso gut gleich einfach aufhören zu atmen. Liebe Brüder und Schwestern, dass wir den Geist Gottes brauchen, ist nicht Zeichen, Ausdruck unserer Schwäche, sondern Ausdruck unserer Würde. Der Herr selbst möchte mit seinem Geist mit uns sein, uns leben helfen, wie er lebt, über die andere Natur erhoben in einer Weise, die uns staunen lässt, in einer Weise, die Gott ähnlich ist, die uns hilft zu lieben. Und das ist das eigene Gottes, das Wesen Gottes, die uns hilft zu lieben, wie Gott es uns lehrt, nicht wie die Natur es uns lehrt. Die Natur hat andere Gesetze, das Gesetz des Stärkeren, wir sagen den Ellenbogen. Wir bezeichnen die einen als Gewinner und hängen ihnen an, die anderen als Loser und schmerzen sie aus. Und wenn einer Unrecht getan hat, hat er sowieso keine Chance mehr in den Augen der Welt. Bei Gott ist das anders. Jesus geht so weit, dass er in seiner Liebe, die er für jeden Menschen hat, uns zumutet, diese selbe Liebe zu erlernen, nicht nur den zu lieben, der uns Gutes tut. Das tun auch die Heiden, heißt es einmal, die nicht an Gott sich festhalten können, sondern auch den zu lieben, der uns ein bisschen unsympathisch ist, der einfach zufällig unser Nächster gerade ist, weil er in der Kirchenbank daneben sitzt, ich hoffe, ihr seid euch sympathisch, der am Bankschalter, da geht man heute nicht mehr hin, beim Einkaufen vor uns steht, der in der Arbeit unser Kollege ist, der vielleicht unser Chef ist, der unser Nächster ist. Auch den, sagt Jesus, sollen wir lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann geht Jesus noch einen Schritt weiter, uns mitzunehmen in seine Liebe, die nur vom Geist Gottes gelehrt werden kann. Liebe deine Feinde. Die Feinde, das sind die, die lieblos sind. Und wenn wir so wollen, ist jede Lieblosigkeit ein Akt der Feindschaft gegen Gott, der uns liebt. Ein Akt, der Gott verletzt, der ihn kränkt. Und das haben wir gefeiert am Kreuz. Diese Verletzung Jesu, die zur Verletzung Gottes durch unsere Lieblosigkeit. Und was tut er? Wir haben hier ein wunderschönes Kreuz. Wir haben es ein wenig umgehängt, damit man besser auch ins Gesicht, ins Antlitz Jesu hineinschauen kann in dieser Figur. Ich denke, der Künstler, der dieses Kreuz geschaffen hat, hat an eine Stelle aus dem Johannesevangelium gedacht, in der Kreuzigung Jesu, als Jesus gestorben ist. Da heißt es, er hauchte seinen Geist aus. Und bei Johannes in seinem Evangelium ist dieser Geist immer wieder der Schlüssel, um die Berufung Jesu zu bezeichnen. Jesus, so lehrt das Johannesevangelium im Besonderen, ist gekommen, uns mit seinem Geist zu taufen, ihn auszuhauchen über uns. Und Jesus ist so weit gegangen, unsere Geistlosigkeit, unsere Lieblosigkeit, die Lieblosigkeit der ganzen Welt und aller Zeiten mit seinem Geist neu zu beleben. Durch seine barmherzige Vergebung. Durch etwas, was wir nicht können, was er tun muss, uns verzeihen und dann uns neuen Mut geben, uns neu aufrichten, uns zu trösten. Und so ist, wie mir scheint, das Erste, was der Heilige Geist tun möchte, die Hindernisse zwischen uns und Gott, zwischen uns und dem Nächsten vorsichtig, aber eindeutig beiseite schaffen. Der Geist schafft Beziehung. Er schafft die Beziehung erst einmal zu ihm selbst und dann auch zu Gott und zu uns untereinander. Und Beziehung ist das Wesen Gottes. Das glauben wir, die wir an den dreieinen Gott glauben. Er ist einer, weil Gott einer ist. Es ist nicht ein Vielgötterhimmel. Aber in diesem einen ist doch Beziehung, vollendete Beziehung, das heißt Liebe. Beziehung, die ohne Unterlass sagt, ich liebe dich. Und die vollendete Liebe, Therese von Lisieux sagt es einmal, lieben heißt sich selbst geben. Gott gibt sich selbst ganz, er gibt sich ganz weg, ganz her, freilich ohne sich zu verlieren. Und so gibt der Vater sich dem Sohn. Und der Sohn hat alles, was er hat, was er ist, empfangen vom Vater. Er ist ganz die Liebe des Vaters, wenn wir so wollen, aus ihr hervorgegangen, vor aller Zeit. Und was tut er? Er empfängt sie. Und er gibt sie wieder. Und so geht die Liebe hin und her. Dieser Hauch, dieser Ruach, der Geist der Liebe geht hin und her. Und wir bezeichnen ihn als eine eigene Person, als eine eigene Kraft. Als einer, den wir eigens anrufen dürfen, damit er uns schenkt, was in Gott ist, was Gottes Eigenheit ist, zu lieben. Der Geist lehrt und der Geist ist die Liebe. Dieses Feuer der Liebe, das alle Angst bei den Aposteln überwunden hat. Dieser zarte Windhauch, den in Elia in seiner Höhle, wo er Gott gesucht hat, so erstaunt hat. Ruach, dieser Geist, ohne den wir nicht leben können, der sich uns schenkt und den wir einatmen dürfen. Wir sind jede Zelle unseres Lebens, unseres Leibes, unserer Seele, dass wir gut sein können, was wir ohne diesen Atem nicht könnten. Und dann lehrt der Geist uns, auszuatmen. Und da haben wir im Evangelium gehört, dass Jesus sagt, wer Durst hat, der komme zu mir. Wer Durst hat nach dem Leben, nach dem Trost, den wir von ihm brauchen, um leben zu können, nach der Kraft, geduldig und stark und sanft und zärtlich zu lieben. Wer Durst hat, danach, sagt Jesus, der komme zu mir. Und er trinke, es trinke, wer an mich glaubt. Und dann verheißt er uns allen, aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der Herrgott Jesus verheißt uns, dass aus unserem Inneren diese Liebe fließen wird. Diese Liebe, von der wir manches Mal denken, jetzt ist sie leider mir ausgegangen. Ich habe sie nicht mehr. Also das halte ich jetzt nicht mehr aus. Das ist genug. Und da kommt Jesus und sagt, aus unserem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Warum? Weil wir zu ihm, zu Jesus gekommen sind. Und er uns seinen Geist ohne Unterlass schenkt. In der ersten Lesung haben wir gehört aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, das Ereignis vom Pfingsten. Wir feiern es jedes Jahr an diesem Fest. Wenn Sie ein wenig weiterlesen, Kapitel 4, schon wieder ein Pfingstereignis. Und die Apostel hatten es übrigens schon wieder nötig. Und so kommt der Heilige Geist nicht nur einmal, sondern immer und immer und immer neu. Immer auch anders. Er kommt, wie damals bei den Aposteln, mit großer Macht und Kraft und hat ihnen Mut gegeben. Zu Elia ist er ganz heimlich, ganz leise, wie ein Säuseln gekommen, dass er aufpassen musste, ihn wahrzunehmen. Manches Mal kommt er sogar in der Trockenheit der Seele. Johannes vom Kreuz, der große Mystiker aus dem 16. Jahrhundert, Freund von Teresa von Avila, hat darüber vor allem geschrieben. Und der Teresa hat auch jahrelang, jahrzehntelang möglicherweise in einer großen Trockenheit der Seele gelebt und nicht gespürt, möchte ich sagen, dass der Herrgott ihr nahe ist, dass er sie liebt. Dieses Einatmen hat sie nicht erlebt, sondern nur im Glauben getan. Mir hat einmal ein Priester erzählt, er hätte ihr die Kommunion gereicht und wie sie da war, war sie, wer dürstet, der komme zu mir und das trinke, wer an mich glaubt, hätte sie ihm, sie hatte auch die Kelchkommunion gereicht, beinahe den Kelch aus der Hand gerissen, weil sie so einen Durst hatte nach Jesus. Und doch schreibt sie in einem Brief oder in Briefen mit einem Priester, der sie in dieser Hinsicht auch beraten hat, dass sie nichts spürt vom Trost des Herrn. Ich glaube, einen Trost hat sie wohl gespürt. Und es ist auf vielen Bildern oder auch kleinen Filmen von ihr sichtbar, den Trost vielleicht nicht des Einatmens dieses Geistes, den hat sie im Glauben eingeatmet, aber da wirklich. Aber den Trost hat sie gespürt beim Ausatmen des Geistes. Wenn sie erlebt hat, dass in ihr diese Quelle lebendigen Wassers sprudelt, wenn sie anderen gut sein konnte. Schauen wir auf diese Bilder von ihr, von anderen, auch von Menschen, die wir kennen. Wenn wir einander gut sind, ist da nicht eine Schönheit auf unserem Gesicht zu sehen? Eine Freude, eine Liebenswürdigkeit und eine ansteckende Liebenswürdigkeit, die uns auch tröstet, wenn wir nur zuschauen, wenn wir es miterleben? Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns sprudelt. Und jeder, der liebt, kennt sie, diese Kraft, diesen Trost. Wer verliebt ist, wer Kinder hat und staunt, wie sie plötzlich da sind und in einem die Liebe da ist, die man vorher nur ahnen, ja, an die man glauben konnte, die man aber noch nie so erfasst hat. Und so ist der Heilige Geist der, der uns lieben lehrt, zu innerst, der uns tröstet, der ausräumt, was uns hindert zu lieben und der uns damit erhebt zu dem, wozu Gott uns geschaffen hat. Nicht allein in dieser Welt zu leben, sondern in dieser Welt von ihm her beseelt zu leben. Und das ist es, was die Welt braucht. Und das ist unser Zeugnis, was wir als Christen geben können. Dass wir glauben, dass der Herr uns verwandelt, immer neu, belebt. Dass wir geisterfüllt sind, dass wir darum bitten. Freilich, wir sehen den Geist sehr oft auch außerhalb der offiziellen Grenzen der Kirche, so möchte ich es einmal nennen. Und es ist derselbe Geist, der überall in der Welt wirkt, der jedes Menschenherz bewegen möchte, das Gute zu tun. Uns aber hat er sich offenbart, dass wir sicher sein dürfen. Er ist es. In ihm dürfen wir lieben lernen. In ihm dürfen wir auch all unsere Armut, unsere Unfähigkeit zu lieben, unsere Trostlosigkeit, dürfen wir bei ihm geborgen wissen. Und brauchen deswegen ja nicht in Verzweiflung fallen, wenn wir merken, dass wir doch ein wenig hilflos sind, ja geradezu schäbig auf dieser Welt manchmal uns verhalten, sondern voller Mut erst recht zu ihm kommen. Und wir am heutigen Pfingsttag ihn bitten, komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen, erfülle mein Herz. Amen.